Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für heute haben wir Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Lukas 16, 1 bis 13. Jesus nämlich sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, was ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herzu und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in Vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, kann das wahr sein? So fragt man sich, wenn man dieses Gleichnis Jesu gehört und gelesen hat. Da haben wir einen einigermaßen unfähigen und faulen Kerl. Graben, so sagt er, kann ich nicht. Graben meint körperliche Arbeit auf dem Feld oder auf dem Bau. Das ist ihm zu mühsam. Schließlich war er bisher Manager, hat sich die Hände nicht schmutzig gemacht zum Graben, also hat er keine Lust. Stolz ist er auch. Zu betteln schäme ich mich. Hartz IV ist nicht nach seinem Geschmack. Was tut er stattdessen? Er betrügt, fälscht Urkunden und veruntreut so das Geld seines Herrn. Und was sagt Jesus? Bravo, an dem nehmt euch ein Beispiel. Es wäre interessant, wenn wir eine kurze Umfrage unter uns machen, so ein kleines Brainstorming, wie man heute so schön sagt, was uns nach dem Hören dieses Textes durch den Kopf geht. Wahrscheinlich ist viel Verunsicherung, Irritation dabei. Wir wissen natürlich, dass Jesus keinen Unsinn erzählt, auch wenn sich's hier im ersten Moment für unsere Ohren so anhört. Der Satz ist ja auch wirklich hammerhart. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Lob Gottes für unrechtes Tun. Wie kann das angehen? In der Tat, liebe Geschwister, wir haben eines der schwierigen Gleichnisse des Neuen Testaments. Und wenn man die Kommentare, die Auslegungen dazu sieht, dann stellt man auch fest, entsprechend viel wird geraten und gedeutet. Am Ende, meine ich, ist es gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick erscheint. Man muss allerdings sich hineindenken, regelrecht hineinarbeiten, Vers für Vers, Gedanke um Gedanke. Aber dann wird es meines Erachtens durchaus hell und klar. Als erstes müssen wir ganz genau hinschauen, wofür lobt Jesus den Mann? Wofür? Für sein ungerechtes Handeln? Natürlich nicht. Ich sage immer wieder, die Bibel auslegen heißt eigentlich ganz einfach lesen, was da steht. Und was steht da? Gucken wir ganz genau rein. Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Nicht seine Ungerechtigkeit lobt Jesus, seine Klugheit lobt Jesus. Schauen wir uns, um den Hintergrund dieses Lobs besser zu verstehen, die Situation des Mannes an. Der Mann lebt in gesicherten Verhältnissen. Er hat eine feste Anstellung, hat eine gute Position. Der Hintergrund ist, was wir auch heute zum Teil haben, gab es früher in Israel auch. Es war entweder sein Chef war ein reicher Gutsbesitzer, vielleicht ein jüdischer Adeliger. Der hatte Güter, aber um seine Güter kümmerte er sich nicht selber. Der residierte entweder in Jerusalem mit am Hof des Königs gewissermaßen oder auf seiner Sommervilla am Toten Meer etc. Die Güter interessierten ihn nur insoweit, als sie ordentlich Gewinn abwarfen, um ihm einen luxuriösen Lebensstil zu ermöglichen. Auf seinen Gütern hatte er Verwalter, die weitestgehend freie Hand hatten. Ihn interessierte, wie gesagt, nur, dass genug Kohle rüberkam. Und der Verwalter eines solchen Gutes ist nun der Mann in unserer Geschichte. Hat eine gute, eigenständige Position, üblicherweise keiner da, der ihm auf die Finger sieht. Er verdient eine Menge Geld, so kann es weitergehen. Aber so geht es nicht weiter. Er hat die Rechnung ohne seinen Chef gemacht, der ist ihm auf die Schliche gekommen, irgendeiner hat ihn verpfiffen. Der ungerechte Haushalter hat nämlich ganz offenkundig vorher schon betrogen. Nicht erst jetzt, als es um seine Zukunftssicherung geht, veruntreut er Geld. Vorher schon wurde er beim Chef beschuldigt, dass er die Güter seines Chefs verschwende. Und jetzt verlangt sein Herr Rechenschaft. Mehr noch, die Beschuldigungen sind offensichtlich so begründet, dass der Chef schon unmittelbar den Arbeitsvertrag kündigt. Du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. So steht der Mann fast von einem Augenblick auf den anderen auf der Straße. Noch nicht ganz. Die Kündigung ist zwar ausgesprochen, aber noch nicht umgesetzt. Noch ist er im Amt. Bald aber wird er keine Stellung mehr haben, kein Geld, keine Aussichten. Auf ihn warten Dauerarbeitslosigkeit und Sozialhilfe, nur dass es eben damals weder Arbeitslosengeld noch Sozialhilfe gab. Alles, was ihn bisher getragen hat, trägt bald nicht mehr. Das ist der Punkt. Das müssen wir uns ganz dick merken. Diese Grundsituation, alles, was bisher getragen hat, trägt in Zukunft nicht mehr. Das ist eines der wesentlichen Aussagefundamente zum Verständnis der Geschichte. Seine Existenzgrundlage ist entzogen. Der Mann blickt in eine rabenschwarze Zukunft. Und jetzt überlegt der Mann, es muss etwas geschehen. Wie sorge ich für meine Zukunft vor? Wie bin ich vorbereitet auf die Zeit, wenn ich keine Arbeit und keinen Verdienst mehr habe? Und dann geht er ans Werk. Ohne nach links und rechts zu sehen, nur von einem Gedanken beseelt, ich muss meine Zukunft sichern. Und so lässt er die Schuldner seines Herrn kommen und erlässt jedem von ihnen einen Teil ihrer Schuld. Natürlich wieder zu Lasten seines Herrn. Es gibt Ausleger, die Schwierigkeiten haben mit diesem unrechten Tun und versuchen es ins Rechte hinüberzudrehen. Sie sagen, es waren Pachtverträge, die er eigenmächtig höher gesetzt hat und nun wieder erniedrigt. Und eigentlich wäre praktisch nur seine eigene Gewinnspanne reduziert. Das ist definitiv falsch. Er fragt, wie viel schuldest du meinem Herrn? Nicht mir, meinem Herrn. Also wir sehen, die Ausleger tun sich schwer, sich der Anstößigkeit der Geschichte zunächst mal zu stellen. Aber es ist glasklar, er betrügt wieder seinen Herrn. Ziel der Aktion, er will die Schuldner seines Herrn sich selbst gegenüber zum Dank verpflichten, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Genau das lobt Jesus an diesem Mann. Jesus lobt nicht Lüge und Betrug. Jesus lobt nicht Ungerechtigkeit, aber Jesus lobt seine Klugheit, seinen Realitätssinn, dass er sich schonungslos, offen und ehrlich seiner Situation stellt. Das ist der Vergleichspunkt und das ist der einzige. Und damit sind wir bei dem, was dieses Gleichnis uns angeht. Denn jeder von uns weiß, liebe Geschwister, es geht nicht ewig so weiter. Und da hat auch diese Predigtabschnitt seinen Platz im Kirchenjahr. Wir haben heute den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Die Lieder haben uns schon ein Stück weit mit hineingenommen in die Vergänglichkeit der Zeit. Das Thema des vorletzten Sonntags im Kirchenjahr ist das Weltgericht. Der Wochenspruch dazu heißt, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, 2. Korinther 15. So wie der Haushalter offenbar werden musste vor seinem Herrn, so müssen auch wir eines Tages offenbar werden und Rechenschaft ablegen vor unserem Schöpfer und Richter. Es geht auch für uns nicht immer so weiter wie bisher. Es kommt der Tag, da wird alles anders. Nichts wird mehr tragen, was bisher getragen hat. Viele fragen sich in diesen Tagen, was bringt die Euro-Entwicklung? Wir wissen, fundamentale Veränderungen stehen bevor. Was passiert mit meinem Geld? Was passiert mit meinen Schulden? Was macht das alles mit uns? Dass die Wirtschaft so nicht weitergehen wird, dass die Euro-Krise so nicht zu bewältigen ist, weiß im Grunde jedes Kind. Das dicke Ende steht bevor, ob in ein Jahr, zwei, drei, wir wissen es nicht. Frage, wie bereite ich mich vor? So zu denken ist zulässig. Das ist richtig und nötig. Das ist auch geistlich richtig und nötig, sich auch über diese äußeren Dinge Gedanken zu machen. Aber wer nur in der Euro-Krise denkt, der denkt zu wenig. Das ist das, was Jesus sagen will. Was ist die Euro-Krise gegen die Ewigkeitskrise? Die entscheidende Frage unseres Lebens ist nicht, was machen wir, wenn der Euro zusammenbricht, sondern was passiert, wenn dieses Leben hier auf dieser Erde zu Ende geht und die Ewigkeit vor mir steht. Wir sehen nachher, das ist genau der Punkt, den Jesus dann weiterführt. Und das lobt Jesus an diesem Mann. Der macht sich nichts vor. Der sagt sich nicht, es wird nicht so schlimm werden, irgendwie geht es immer weiter. Er ist kein Traumtänzer. Er nimmt seine Lage ernst und weiß, es ist höchste Zeit, dass ich was unternehme. Es muss etwas geschehen. Dieses nüchterne, zielstrebige Handeln macht Jesus uns zum Vorbild. Vers 8, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Christen sind manchmal realitätsfern in den Dingen dieser Welt. Klugheit, Nüchternheit sollen wir lernen von den Weltmenschen, in diesem Fall vom Haushalter. Christen neigen manchmal zu Schwärmerei, zur Verdrängung der Wirklichkeit. Der Gerhard Mayer, der frühere württembergische Landesbischof, sagt in seiner Auslegung dazu, unsere Erfahrung bestätigt, so ist es. So viel Unnüchternheit, Abseitigkeit, Schwärmerei, zum Teil ausgesprochene Dummheit, wie sich Christen untereinander und im Verhältnis zur Welt leisten, lassen sich die Kinder dieser Welt nicht zu Schulden kommen, sonst wären sie längst ausgestorben. Nicht jeder schafft den Spagat zwischen dem Stille sein und doch nicht die Hände in den Stoß legen. Zwischen dem auf die Hilfe des Herrn hoffen und doch die Wirklichkeit ungeschminkt wahrnehmen und ihr tatkräftig begegnen. Ich habe die Predigt überschrieben, Geld oder Leben. Die Stichworte des Abschnitts sind Geld und Klugheit. Setzen wir unser Geld in Klugheit so ein, dass es dem Leben, dem ewigen Leben dient. Dass wir damit das ewige Leben gewinnen. Kann man das? Kann man mit dem Geld das ewige Leben gewinnen? Da kommen wir später gleich nochmal drauf. Erstmal sagt Jesus, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Vers 9. Jesus greift damit direkt die Überlegungen des Verwalters auf, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Ich habe mal diese beiden Aussagen gegenübergestellt, damit wir die unmittelbare Entsprechung sehen, wie Jesus die Aussage, die Gedanken des Haushalters aufnimmt, aber am entscheidenden Punkt weiterführt. Der Verwalter denkt, damit sie, wenn ich vom Amt abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und Jesus mahnt uns, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wir sehen, es geht beides darum, dass etwas zu Ende geht und dass man uns dann aufnimmt in die Häuser und Zelte. Wenn die Zeit der gesicherten Existenz zu Ende geht, dann sollen uns die Häuser offen stehen. Der Haushalter denkt an irdische Häuser seiner Gönner. Jesus spricht von den ewigen Zelten. Und da sehen wir, wie Jesus den Gedanken vom Irdischen ins Ewige hinüberlenkt. Worum geht es bei der Mahnung Jesu? Was könnte da wohl zu Ende gehen? Luther hat falsch übersetzt an dieser Stelle. Er sagt, wenn ihr nun Mangel leidet. Das ist hier aber nicht gemeint. Es heißt ganz schlicht, da gibt es auch keine Varianten im griechischen Urtext, es heißt ganz schlicht, wenn er oder es aufhört. Das kann von den Jahren gemeint sein, wenn mein Leben oder die Weltzeit überhaupt zu Ende geht. Und es wird ganz unmittelbar das Geld der Mammon gemeint sein, wenn er zu Ende geht. Luther hat innerweltlich weiterinterpretiert, aber da macht es keinen Sinn. Wenn er zu Ende geht, der Mammon, und ihr dann Mangel leidet, aber dann nehmen sie uns nicht gleich auf in die ewigen Hütten. Das wünscht sich mancher, dass dann die Zeit der Not vorbei wäre und es dann gleich ab in die ewigen Zelte geht. Aber da lässt uns der Herr manchmal hier noch eine Weile zappeln. Also es geht schlicht, wenn der Mammon und auch die Welt, unsere Lebenszeit zu Ende geht, die Rede dürfte ganz einfach vom Zeitpunkt des Todes sein. Denn wenn mit dem irdischen Leben auch die Zeit des Geldes zu Ende geht, dann ist die bisherige Existenz mit ihren Gesetzmäßigkeiten und mit ihren Sicherheiten zu Ende. Bekanntlich hat das letzte Hemd keine Taschen und von meinem Geld kann ich nichts mitnehmen, nicht einen mickrigen Cent. Dann zählt nur noch, was ich mit meinem Geld gemacht habe. Wo habe ich es angelegt bzw. investiert? In vergängliche Aktienpakete? In griechische oder italienische Staatsanleihen? Oder habe ich in die Ewigkeit investiert? Dann zeigt sich Geld oder Leben. Muss ich mein hier gebunkertes Geld zurücklassen? Oder habe ich mein Geld in die Ewigkeit investiert und gehe nun um die Früchte meines Geldes zu ernten. Wer nicht dem Mammon gedient hat, wer sein Geld nicht in vergängliche Projekte fehlinvestiert hat, sondern sich damit Schätze im Himmel gesammelt hat, den wird man aufnehmen in die ewigen Zelte. Das war die Lesung Matthäus 6, 19 bis 24. Sammelt euch Schätze im Himmel. Nicht, wo die Motten nachgraben, die Motten unter Rost fressen und die Diebe nachgraben und stehlen und die Eurokrise alles wieder zunichte macht, sondern Schätze unvergänglich im Himmel. Und 1. Timotheus 6 gehört mit dazu. Da soll Timotheus im Auftrag des Paulus die Reichen mahnen, dass sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen mit ihrem Geld. Eine gute Grundlage auf die Zukunft, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Auch auf Stichwort wirklich kommen wir nochmal zurück, spielt auch in unserem Abschnitt eine ganz entscheidende Rolle. Wer das tut, mit dem ungerechten Mammon in die Zukunft investieren, der kann aus dem ungerechten Mammon was Gutes machen. Jesus sagt, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Vielen treu. Gerade junge Menschen meinen, wenn ich erstmal eine richtig große Aufgabe und Herausforderung hätte, dann könnte ich beweisen, was für ein Kerl ich bin, was in mir steckt, könnte ich aller Welt zeigen, was ich zu leisten imstande bin. Und mancher wartet sein ganzes Leben lang auf diese große Chance, wo er zeigen kann, was er kann. Und Gottes Wort sagt nein, Irrtum. Heute kannst du beweisen, was in dir steckt. in den ganz kleinen Dingen des Alltags. Da kannst du zeigen, was für ein Kerl du bist. Du brauchst nicht große Gelegenheiten. Die kleinen Dinge des Alltags genügen vollkommen, um Treue zu erweisen, Zuverlässigkeit. Und liebe Geschwister, das gilt im Geistlichen ganz besonders. Nicht darin, ob einer vor die Gemeinde treten und geistliche Weisheiten absondern kann, zeigt sich wahre geistliche Größe und Qualität. Die zeigt sich in der Treue in den kleinen Dingen des Alltags. Das war auch einer der Punkte, den Martin Luther zu seiner Zeit ganz, ganz, ganz dick unterstrichen hat und geredet hat vom Gottesdienst im Alltag. In den kleinen Dingen des Alltags, in den kleinen Dingen der Ehe, in den kleinen Dingen der Familie, in den kleinen Dingen des Berufs, in den kleinen Dingen auch in der Gemeinde. Da können wir beweisen, was in uns steckt, wes Geisteskind wir sind. Sind wir Diener oder Herren? Sind wir im Kleinen treu oder nur großspurig? Der frühere württembergische Bischof Meyer schreibt, habe ihn schon mal zitiert, da nochmal, wer sich da, nämlich im Umgang mit dem Geld, bewährt, der wird sich auch im geistlichen Leben bewähren. Wir sind ja im Großen nicht anders als im Kleinen. Ich sage es immer wieder, da staune ich über die Dummheit unserer bundesdeutschen Bürger. Die wählen Leute in politische Verantwortung, die 4-5 Mal geschieden sind. Die sind doch in der Politik nicht anders als in der Ehe. So untreu, wie die in der Ehe sind, so untreu sind sie in ihrer politischen Verantwortung. Das sind die gleichen Menschen. Das ist der Grundgedanke. So wie ich mich im einen verhalte, verhalte ich mich als Mensch im anderen auch. Ich bin ja der Gleiche. Wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen treu sein. Und wer im Weltlichen zuverlässig ist, der wird, wenn er zum Glauben gekommen ist, auch im Geistlichen zuverlässig sein. Und deshalb kann sich auch am geringsten, am ungerechten Mammon schon unsere ganze Treue erweisen. Geld ist zwar nicht nichts, ist nicht nichts, ein bisschen mehr als nichts, aber das Geringste. Geld ist der ungerechte Mammon, sagt Jesus. Viele meinen unter den Auslegern, das bedeutet, dass der Verwalter sich entweder auf ungerechte Weise sein Geld schon erworben habe und deshalb es ungerechter Mammon sei, oder es bezeichnet die Gefahr, die im Geld liegt, dass man sich um des Geldes willen zu unrechtem Tun verführen lässt. Ich denke, beides denkt zu kurz. Das Problem liegt viel tiefer. Der Mammon ist seinem innersten Wesen nach ungerecht. Der Mammon ist seinem innersten Wesen nach ungerecht. Warum? Weil er in sich eine Täuschung darstellt. Um diese Aussage und die Verse 10 bis 12 zu verstehen, habe ich diese Verse nebeneinander gestellt, die Verse 10, 11 und 12. Und wir sehen, sie sind nichts anderes, als dass der gleiche Grundgedanke in drei verschiedenen Formulierungen entfaltet wird. Und zwar in drei Gegensatzpaaren. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Für die, die am Mittwoch in der Bibelstunde waren, denken an das Ihre, das Unsere, das Uns Eigene. Springt hier unmittelbar wieder mit. Das, was uns als Gemeinde anvertraut und gegeben ist. Wir sehen, die rot markierten Begriffe entsprechen sich, das Geringste, der ungerechte Mammon, das Fremde, was nicht Bestandteil unseres geistlichen Lebens ist, uns fremd. Uns unter Umständen durchaus anvertraute Gaben, aber nicht unsere eigentlichen Gaben. Die gelb markierten Begriffe entsprechen sich ebenfalls, das Viele, hier im Sinne von Bedeutung, nicht im Sinne von Menge, sondern von Gewicht, Bedeutung. Das Geringe, das Viele, Bedeutungsvolle. Das Wahrhaftige und das Eure, das, was jetzt uns als das Eigentliche, Gemeinde, anvertraut ist. Wenn wir nun das zweite Gegensatzpaar angucken, Vers 11, da muss uns auch etwas überraschen. Links steht der ungerechte Mammon. Welcher Begriff müsste entsprechend rechts vorkommen? Der Gerechte. Jesus redet aber nicht vom Gerechten, Jesus redet vom Wahrhaftigen, vom Wirklichen, vom Echten. Das meint das griechische Wort, das da steht und mit wahrhaftig übersetzt ist. Und genau das ist der Punkt. Geld ist nicht wahrhaftig. Geld ist nicht echt. Und damit ist nicht nur das Falschgeld gemeint. Geld ist in sich nicht echt. Warum? Geld ist nicht wirklich. Immer wenn wir an den Extrempunkt denken, dann sehen wir, was eine Sache wert ist. Und im Extremfall zeigt sich, dass Geld an sich nichts wert ist. Denken wir an die Zeit der Weimarer Republik, Hyperinflation. Wir kennen es nur noch vom Hören sagen, aber ich in meiner Kindheit, ich bin auf dem Bauernhof bei drei älteren Schwestern mit aufgewachsen, die hatten so eine dicke alte schwarze Tasche. Klippverschluss da oben konnte man auseinander machen. Und unter anderem waren da alte Münzen und Geldnoten drin. Und da gab es dann nicht nur 100 und 1000 Markscheine, da gab es dann schon Millionen und Milliarden, die wurden noch gedruckt. Und dann kam die Zeit der Billionen, die wurden nicht mehr gedruckt, denn die Inflation ging so schnell voran, da hat man nur noch drauf gestempelt. Billion, 10 Billionen, 15 Billionen, 100 Billionen, was weiß ich, übers normale Geld. Und was hat man festgestellt? Geld kann man nicht essen. Merkwürdige Erkenntnis. Da denkt man im Alltag gar nicht dran. Man geht mit dem Geld zum Aldi, zum Lidl, in den Markt, kauft und kauft sich Essen. Aber wenn's Geld nichts mehr wert ist, dann stellt man fest, Geld kann man nicht essen. Und wenn ich Leiterwagen voll Geld habe, es bringt mir nichts, ich kann's nicht essen. Ganz brutal merke ich dann, dass Geld an sich nichts, gar nichts wert ist. Heute, wie gesagt, ist die Sorge vieler, wo bringe ich meine Ersparnisse unter? Ein Grundstück ist was wert, ein Goldbarren zur Not auch. Aber wenn es hart auf hart kommt, zählt allein lebenswichtige Tauschware. Eine Schachtel Zigaretten gegen 2 Kilo Rauchfleisch, eine Flasche Schnaps für 3 Sack Kartoffeln oder wie auch immer. Da merken wir, dann ist das Geld auf einmal ganz vom Tisch. Wenn es nichts mehr wert ist, dann zählt nur noch das, was ich essen und trinken und zur Not rauchen oder sonst irgendwie benutzen kann. Geld ist nicht wirklich. Geld hat nur einen virtuellen, einen theoretischen Wert. Geld kann nie in sich sinnvoll und wertvoll sein. Es hat seinen Wert immer nur als Mittel zum Zweck. Das ist im Grunde das, was Jesus uns, soweit es auch ums Geld geht, deutlich machen will. Geld ist immer nur so viel wert, mein Geld. Jeder Cent, den ich habe, den ich in meinem Leben verdient habe, ist nur so viel wert, wie ich Sinnvolles draus gemacht habe. Und im Blick auf die Ewigkeit, und die allein zählt letztlich, ist es nur so viel wert, wie ich an Ewigkeitswert damit geschaffen habe. Das zu sehen, entsprechend zu handeln, das ist echte Klugheit. Darum geht's. Und damit sind wir nochmal zurück bei 1. Timotheus 6, dass Timotheus die Reichen mahnen soll, sich mit ihrem Geld selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Nicht das virtuelle, vergängliche Scheinleben in dieser Welt, sondern das wirkliche, das ewige Leben bei Gott. Ich musste denken, heute können wir uns in diese Aussage sehr gut hineinversetzen, wenn wir ans Computerspielen denken. Es gibt Internet-Computerspiele, da bauen sich Menschen, die gibt es in allen Variationen und manche, die sind dazu geeignet, da kann man dann im Internet Geschäfte abschließen, Scheinwelten aufbauen. Und viele verlieren sich, werden computersüchtig, verlieren sich mit ihrem Leben ganz und gar in dieser Scheinwelt. Was uns Jesus sagt, auch 1. Timotheus 6, ist, das heutige irdische Leben und das ewige Leben verhalten sich im Grunde genommen wie so ein virtuelles Computerleben und das irdische Leben. Es ist nur Schaum, es ist im Grunde genommen ein Stück weit nur Traum, es vergeht. Es bringt nichts, wenn ich mich in einer Computerexistenz virtuell im Internet verliere, hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Und den Gedanken, eine Lebensschiene, eine Echtheitsstufe weitergeführt, dieses Leben ist noch nicht das Wirkliche, das Echte. Das echte, wirkliche Leben ist das mit Gott, das zwar heute in der Beziehung mit Gott schon anfängt, das aber zu seiner Vollendung erst in der Ewigkeit kommt, wenn sie uns in die ewigen Zelte aufnehmen. Und wer nur in dieses Leben investiert hat, der hat in eine vergängliche, letztlich virtuelle Welt investiert, die eines Tages mit dem Tod wie eine Seifenblase platzt. Deshalb das Thema Geld oder Leben. Betrachte ich das Geld als etwas, was seinen Wert als sich hat, an sich, oder investiere ich mein Geld, um mein Leben damit zu gewinnen? Jetzt kommen wir wieder auf die Frage zurück, geht das? Können wir mit dem Geld die Ewigkeit erwerben? Nein, natürlich im Grunde genommen nicht. Nicht unmittelbar, ganz klar. Wir können sie nicht verdienen und schon gar nicht kaufen. Und im Prinzip irgendwie doch. Jemand hat gesagt, der Mensch muss sich zweimal bekehren. Erst in seinem Herzen und wo dann? In seinem Geldbeutel. Ich würde zwar widersprechen, der Mensch muss sich nur einmal bekehren. Aber nur wenn auch sein Geldbeutel bekehrt ist, dann war auch die Bekehrung seines Herzens echt. Wer im Herzen bekehrt und im Geldbeutel unbekehrt ist, der ist überhaupt nicht bekehrt. Denn eine echte Bekehrung umfasst alle Bereiche meines Lebens. Und dann sehen wir, indirekt entscheidet sich dann auch wiederum mit dem Umgang mit unserem Geld unsere Ewigkeit. Das ist das, was ja die ganzen Bibelworte sagen. Matthäus 6, Schätze sammeln im Himmel. Timotheus, 1. Timotheus 6, Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Sprüche 19, Vers 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Der wird seinen Lohn empfangen für das, was er einem der geringsten Brüder getan hat, Matthäus 25. Und der Kirchenvater Augustin sagte, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, damit du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Augustin war einer der klügsten Männer wahrscheinlich der letzten 2000 Jahre. Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, damit du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Amen.